SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Seit letzter Woche steht die Schifffahrt auf Mosel und Saar still. Grund ist, wie Sie vermutlich alle wissen, ein Unfall an einer Schleuse, genauer gesagt bei Müden. Das ist zwischen Cochem und Koblenz in Rheinland-Pfalz. Seitdem ist diese Schleuse defekt, seitdem da ein Güterschiff mit Schrott beladen reingefahren ist. Und 74 Schiffe, die warten seitdem. Die können seitdem nicht weiterfahren, haben aber Glück im Unglück, denn seit heute finden an der kaputten Schleuse Notschleusungen statt. SR3-Reporter Max Zettler hat einen Schiffer getroffen und gefragt, was er davon hält und wie er die letzte Woche an Land, genauer gesagt im Dillinger Hafen, rumgebracht hat.
So schlecht ist es jetzt dann doch nicht. Es sind 2,5 Wochen, die ich verliere. Ist natürlich jeden Tag viel Geld, aber es ist keine dramatische Situation jetzt.
Stefan Distel liegt seit über einer Woche im Dillinger Hafen an. Wegen des Schleusenunglücks in Müden in Rheinland-Pfalz vor einer Woche kommt er hier auch nicht mehr weg. Dafür hat er von hier aus einen super Ausblick auf rostige Metallberge, Aluminiumhaufen und Stahlcontainer. Und er konnte letzte Woche etwas Kohle von Merzig nach Dillingen verschiffen und damit etwas Geld verdienen.
Fairerweise war auch die Fracht marktgerecht. Also es war eine normale Fracht. Unsere Notsituation wird da nicht ausgenutzt. Ist allerdings, die Fracht war für 2 Tage, so lange brauchen wir für die Ladung, war gut. Aber ich liege jetzt hier schon seit 9 Tagen, dann ist es natürlich zu wenig. Aber es war immerhin etwas, ja.
Normalerweise bringt Distel Erze nach Dillingen und fährt dann mit Stahlblechen beladen nach Rotterdam. Der momentane Stillstand kommt ihm sehr ungelegen, weil sein Schiff, die Laboremus, vor dem jetzigen Auftrag in der Werft in Reparatur war. Deshalb muss er dieses Jahr auch an Weihnachten und Silvester durcharbeiten. Wenn er es bis Weihnachten überhaupt nach Rotterdam schafft.
Ich warte auf einen Anruf, dass das Wasserschifffahrtsamt mich anruft und sagt, so, losfahren, erstmal Dillinger Hafen verlasse, fahr mal bis nach Trier vor. Und von da aus dann der nächste Schritt und der nächste Schritt. Ich stehe an der Liste garantiert nicht ganz weit vorne, weil die ersten Schiffe sind schon da. Wo ich auf der Liste stehe, weiß ich nicht.
Momentan schaffen es wegen des Notbetriebs nur 5 bis 6 Schiffe am Tag durch die Schleuse in Müden. Trotz 24-Stunden-Dienstes vor Ort. Bis Silvester will das Wasserschifffahrtsamt alle 74 Schiffe geschleust haben. Vorausgesetzt, nichts geht schief. Stefan Distel ist aber zuversichtlich.
Das WSA, also Wasserschifffahrtsamt, macht, was er könne. So wie ich das verstanden habe, ich bin auch wirklich positiv überrascht dafür, dass es eine Behörde ist und wir alle unsere Erfahrungen mit Behörde haben. Muss ich sagen, die sind doch sehr flexibel und praxisorientiert. Ja, ich habe ein gutes Gefühl, dass das, was sie sich vorgestellt haben, auch funktioniert.
Heute Abend wird die Laboremus wieder beladen. Mit Stahlblechen von der Dillinger Hütte. Der erlösende Anruf kann ja jederzeit kommen.
Laboremus heißt ja auch, wir wollen arbeiten oder wir arbeiten. Konnte Stefan Distel bisher nicht machen. Das wird dann hoffentlich bald wieder was. Historische Abstimmung heute im Bundestag. Die Abstimmung läuft gerade noch der Abgeordneten. Heute Mittag hat der Bundeskanzler Olaf Scholz die Vertrauensfrage gestellt, um seine Regierung aufzulösen und um
die Bundestagswahl vorzuziehen. Das ist auch mein Ziel. Bei dieser Wahl können dann die Bürgerinnen und Bürger den politischen Kurs unseres Landes vorgeben. Darum geht es. Die Vertrauensfrage richte ich deshalb heute an die Wählerinnen und Wähler.
Nach dem Aus der Ampelkoalition zwischen SPD, Grüne und FDP hat die Regierung keine Mehrheit mehr im Parlament. Ruth Kirchner aus unserem ARD-Studio in Berlin beobachtet die Debatte zur Vertrauensfrage und auch die Abstimmung. Ruth, die Abstimmung läuft noch, wenn ich das gerade richtig sehe im Fernsehen. Warum dauert denn das so lang?
Ja, das handelt sich hier ja um eine namentliche Abstimmung. Das dauert etwas länger als sonst, denn die Abgeordneten, jeder hat 3 Stimmkarten. Blau heißt ja, rot heißt nein, weiße Karte steht für Enthaltung. Da steht dann auch jeweils der Name des Abgeordneten und die Fraktion drauf. Und jetzt müsste eigentlich in der nächsten Minute müssten die Wahlurnen geschlossen werden. Dann haben alle hoffentlich ihre Karte eingeworfen. Mhm. Und dann wird das ausgezählt. Und da es eben eine namentliche Abstimmung ist, werden dann eben auch die Namen festgehalten. Das kann man später nachgucken, wer wie abgestimmt hat. Und deshalb dauert das heute so lange.
Ja, da könnte es vielleicht auch noch mal spannend werden. Vor der Abstimmung heute gab es die Begründung von Bundeskanzler Scholz. Eine Absprache auch, in der alle Fraktionen zu Wort gekommen sind. Ich hatte den Eindruck, diese Bühne haben die Parteien auch schon zu Wahlkampfzwecken genutzt, oder?
Ja, absolut. Das war zwar zum einen etwas Besonderes heute, also eine Vertrauensfrage, eine Vertrauensabstimmung im Bundestag. Das haben wir ja nicht so oft zum 6. Mal überhaupt in der Geschichte des Bundestages. Aber die Reden, das war dann wirklich Wahlkampf pur. Also da gab es sehr viele persönliche Attacken. Scholz attackierte vor allem FDP-Chef Lindner, sagte, wer in eine Regierung eintritt, braucht die notwendige sittliche Reife, so hat er wörtlich gesagt, und ihm also nochmal vorgehalten, er habe die Regierung dann eben platzen lassen. Merz attackierte vor allem Scholz mit dem Vorwurf, ich sage das mal in meinen Worten, er kann es einfach nicht und er habe das Land in eine tiefe Wirtschaftskrise gestürzt. Habeck nahm die Wahlvorschläge der Union auseinander und Lindner, der verteidigte vor allem sich selbst. Also ich sag mal, das war Wahlkampf pur.
Auch die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hat gesprochen. Was hat sie denn gesagt?
Ja, sie hat nochmal angemahnt, doch jetzt noch möglichst auch in den nächsten Wochen notwendige Entscheidungen zu treffen, auch wenn die Restampel, wenn man so will, also SPD und Grüne jetzt keine Mehrheit mehr haben, aber sie bleiben ja weiter im Amt, bis ein neuer Bundestag gewählt ist. Und sie verlangte vor allem, Frau Rehlinger, die Finanzausstattung der Kommunen zu verbessern. Und da hatte man den Eindruck, also nochmal ein deutlicher Appell, doch jetzt bitte nicht auf die lange Bank zu schieben, was dann eben erst von einer neuen Regierung neu ausgehandelt werden muss. Denn bis es dann eine neue Koalition gibt, bis es dann eine Regierungsmannschaft gibt, das kann ja alles noch eine ganze Weile dauern.
Da hat man dann auch gesehen, dass sie in ihrer Funktion als Präsidentin des Bundesrats da war. Wenn die Abstimmung heute durch ist und alles nach Plan läuft, sage ich jetzt mal, wie geht es dann weiter?
Ja, also wenn Kanzler Scholz diese Abstimmung tatsächlich verliert, darauf setzt er ja und danach sieht es ja auch dann aus, dann will er noch heute zu Bundespräsident Steinmeier fahren und ihn darum bitten, dass den Bundestag aufzulösen. Und der Bundespräsident hat dann dafür 21 Tage Zeit. Und wenn dann der Bundestag aufgelöst ist, dann müssen innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen stattfinden. Nun hatte man sich ja im Vorfeld im Prinzip schon auf den Termin geeinigt, nämlich den 23. Februar im kommenden Jahr. Und diesen Termin würde dann der Bundespräsident vermutlich erst nach den Weihnachtstagen dann offiziell festlegen.
Also alles eigentlich nur noch Formsache. Vielen Dank. Ruth Kirchner in Berlin, unsere Korrespondentin da im Hauptstadtstudio. Wir haben über die Abstimmung zur Vertrauensfrage im Bundestag gesprochen. Die läuft noch. Wir beobachten das natürlich weiter für Sie. Als Hauptschlagader des deutschen Schienennetzes beschreibt Bundesverkehrsminister Volker Wissing die Riedbahn, das ist die Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt. Und unter der Vollsperrung wurde das Teilstück in den letzten Monaten ja komplett neu gemacht für schlappe 1,3 Milliarden Euro. Nach 5 Monaten ist die Strecke seit gestern wieder frei. Die Fahrgäste heute Morgen, die haben sich gefreut.
Ich freue mich. Also ich fahre nach Dortmund. Davor habe ich immer so 4,5 Stunden gebraucht. Mittlerweile brauche ich nur so 3,5 Stunden.
Ich hoffe mir vor allen Dingen pünktlichere Züge.
Wir haben uns das ausgerechnet. Jetzt sind es wieder unter 30 Minuten.
Ich glaube, es wird die ein oder andere Einschränkungen noch auf uns zukommen.
Ja, die kommt sicher, weil die Bahn will ja ihr komplettes Streckennetz sanieren. Die Riedbahn war dabei so eine Art Pilotprojekt. Carmen Bachmann, bevor wir über die kommenden Einschränkungen reden, wie sieht es denn aktuell auf der Riedbahn aus?
Also von der Sperrung betroffen waren aus unserer Sicht ja die Fahrten von Saarbrücken mit dem RE1 nach Mannheim und dann von dort meist mit einem ICE weiter nach Frankfurt. Und die wurden während der Vollsperrung über Mainz umgeleitet. Da brauchte man statt knapp 2,5 Stunden eben 1 Stunde länger. Und im Moment läuft im Großen und Ganzen alles nach Plan. Aber Obacht, in der App, da werden Sperrungen in den nächsten Tagen angezeigt. Das sind aber kleine, kurzfristige Sperrungen. Da fällt zum Beispiel nachts die Regionalbahn zwischen Homburg und Saarbrücken aus, weil es kleinere Bauarbeiten gibt. Da gibt es dann aber einen Busersatzverkehr und morgens zum Berufsverkehr fährt die Bahn auch wieder. Es ist also nichts Größeres.
Aber das war ja der Auftakt für die Generalsanierung der Bahn in Deutschland. Größer wird es also dann in ein paar Jahren. Ich habe schon gesagt, die Sanierung der Riedbahn war nur der Anfang. Was kommt denn noch?
Also die Deutsche Bahn will in den nächsten Jahren noch rund 40 Strecken auf diese Art, also unter Vollsperrung, neu machen. Als nächstes steht unter anderem der vielbefahrene Abschnitt zwischen Hamburg und Berlin an. Und im zweiten Halbjahr 2028 dann auch unsere ICE-Strecke, also die zwischen Forbach und Ludwigshafen. Die führt ja über Saarbrücken, Homburg, Kaiserslautern und dann durch den Pfälzer Wald.
Und das soll dann auch voll gesperrt werden?
Genau, das wird aber nicht so einfach. Die Riedbahn, die liegt ja in einem Gebiet mit viel Infrastruktur, also viel Bebauung, viele Menschen, aber dadurch auch viele Möglichkeiten, die Sperrung gut zu umfahren. Das ist im Pfälzer Wald anders. Umleitungen werden da einfach schwierig. Menschen, die kann man noch in Busse laden. Für den Rohstahl, der teilweise über diese Strecke mit Gütern Güterzügen ins Saarland kommt, gilt das aber nicht. Da muss man sich noch was überlegen. In Bayern gibt es übrigens bei einer ähnlich schwierigen Strecke eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur gegen die Vollsperrung. Die hat ein privates Bahnunternehmen eingereicht. Die sagen, diese Vollsperrung sei wirtschaftlich nicht sinnvoll.
Droht das denn auch vielleicht bei uns?
Also ich würde jetzt erstmal sagen, nein. Der Konzernbevollmächtigte der Bahn für unsere Region, Klaus Vornhusen, hat neulich bei einer Veranstaltung gesagt, man überlege schon an Umleitungsstrecken und auch im Verkehrsministerium geht man davon aus, dass man da akzeptable Lösungen findet. Der größte Haken, der könnte aber noch die Finanzierung werden, die steht noch unter Vorbehalt. Die bis 2027 geplanten Sanierungen, die sind wohl sicher. Was danach kommt, ist aber noch unsicher und ob eine neue Bundesregierung die Pläne unterstützt, ist offen. Teuer wird's allemal. Die neue Riedbahn, die hat 1,3 Milliarden Euro gekostet.
Vielen Dank, Carmen Bachmann. Nach der Sanierung der Riedbahn, das ist die Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim, geht's bald weiter mit Bauarbeiten, wie wir gehört haben. Und das betrifft auch das Saarland. Ja, hätte das vor einigen Jahren noch jemand im Saarland gesagt, man hätte ihn oder sie für verrückt erklärt. Die SV Elversberg steht an der Spitze der zweiten Fußball-Bundesliga, erstmals in der Vereinsgeschichte. Grund dafür war ein 3:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig. SR3-Sportreporter Marc Drumm ist bei mir im Studio. Ja, Marc, sag mal, haben die das schon selber verdaut?
Ich glaube tatsächlich schon. Ich war heute im Training und da hat der Trainer mir gesagt, du, die Rückfahrt war ganz entspannt. Ich habe sogar ein bisschen schlafen können. Die Spieler waren ganz entspannt, keine Partystimmung, also sehr relaxed alles. Und dennoch wissen sie um die Euphorie, auch der Trainer Horst Steffen.
Das ist schön, dass wir Erster sind. Das können, wie gesagt, alle auch gut finden und euphorisch machen. Aber für mich ändert die Erwartungshaltung sich nicht bei mir, ja, und bei den Jungs wahrscheinlich auch nicht, weil wir treffen immer auf Gegner. Wenn wir da nicht gut sind, dann werden wir Spiele verlieren und deshalb habe ich keine Erwartung ins nächste Spiel, aber das werden wir jetzt gewinnen.
Alle können das gut finden.
Ja.
Na gut, machen wir doch. Haben die denn selbst eine Erklärung dafür, wie die es geschafft haben?
Die führen da diverse Gründe an. Ich würde tatsächlich sagen, den Hauptgrund haben wir gerade gehört, das ist Horst Steffen. Der lebt diese Entspanntheit tatsächlich vor. Für ihn ist es wichtig, dass die Menschen aus dem Stadion nach Hause gehen und ein gutes Spiel gesehen haben. Offensivfußball, der will nach vorne spielen, der will begeistern. Er sagt, wir haben ein großes Privileg, Fußball spielen ist echt was Tolles. Und wenn dann auch noch die Ergebnisse stimmen, dann ist es schön, aber macht uns bitte keinen Druck. Erstmal schön spielen und wenn das aber beides klappt, ist natürlich umso schöner.
Ist klar. Das Ganze können wir mal einordnen. Also ich meine, dieses kleine Dorf im Saarland ganz oben an der Spitze der zweiten Liga.
Das ist Wahnsinn, was? 5.700 Einwohner hat Elversberg. Das ist, glaube ich, nach Salmrohr Ende der 80er das zweitkleinste Zweitligadorf ever. Das ist schon irgendwie cool.
Wann war denn das Saarland das letzte Mal Tabellenführer in der zweiten Liga?
Tja, da waren wir fast noch klein. 1991, 92, diese Saison. Auch der 16. Spieltag, genauso wie jetzt. Und damals war es nicht der erste FC Saarbrücken, sondern der FC Homburg.
Mhm, ja, davon träumen die natürlich heute. Sag mal, die waren doch jetzt, also SV Elversberg, gerade erst gefühlt in der Regionalliga und jetzt fast erste Liga.
Kann man gar nicht glauben. Ne? Mhm. Durchmarsch gemacht von der Regionalliga in die dritte Liga, von der dritten Liga in die zweite Liga. Vor 2,5 Jahren noch in Balingen oder bei Aalen gespielt, in Groß-Asbach. Mhm. Und jetzt siegen sie da in Düsseldorf auf Schalke etc. Und haben wirklich eine riesengroße Reise hinter sich, dürfen auch jetzt weiter träumen. Das ist unglaublich, von der ersten Liga. Und so ein bisschen macht das auch unser SR-Fußballexperte Lukas Kohler, der ja selbst auch jahrelang bei der SVE gespielt hat.
Klar, die Wahrscheinlichkeit ist, wenn man am 16. Spieltag oben steht, schon sehr groß, dass man im Konzert mitspielt, am Schluss der Saison aufzusteigen. Und Elversberg hat klar die Chance dazu.
Ja, aber dann stell dir mal vor, wir müssen hier bald im Saarland Erstligaspiele ausrichten. Oder so weit kommt es erstmal noch nicht.
Wir brauchen doch einen Bahnhof dann, Mann, Elversberg.
Ja, das
also
stimmt.
Was soll denn dann passieren? Aber das wird funktionieren. Das Stadion, das bauen sie eh schon um und sie werden aller Voraussicht nach selbst für diesen Fall im Stadion bleiben dürfen. Und kleinere Korrektur noch, aber das, warum nicht Bayern München im nächsten Jahr hier?
Aber ist ja gerade eine sehr enge Tabelle, muss man sagen. Also SVE ist hart umkämpft da vorne.
Das sind nur 4 Punkte vom 1. bis zum Tabellenzehnten. Also ganz knappe Kiste. Da ist noch alles offen, aber man darf trotzdem selbstbewusst sagen, Chancen sind tatsächlich da.
Und ins nächste Spiel gehen, gegen Schalke am Freitag?
Hat der Trainer ja gesagt, er geht nicht davon aus, dass sie jedes Spiel einfach so gewinnen. Das gilt auch für Schalke, aber sie haben im letzten Jahr bewiesen, Schalke kann bezwungen werden. Und wenn sie das am Freitag machen, dann ist die SV Elversberg Herbstmeister der zweiten Bundesliga. Das ist auch schon was.
Das ist doch auch schon mal was. Wir freuen uns mit der SV Elversberg seit gestern an der Spitze der zweiten Fußball-Bundesliga. Das lassen wir jetzt einfach mal als Satz so stehen.